sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Medienspiegel im September wollen wir zuerst uns mit Whistleblowern beschäftigen, wie sich das verändert hat in den letzten 100 Jahren fast schon. Und dann wollen wir begucken, weshalb es eigentlich in der BRD keine Whistleblower zurzeit gibt. Also keine Menschen, die aus Institutionen kommen, die Normalbevölkerung ausspionieren und sagen, es reicht mir, ich gehe in die Öffentlichkeit, ich riskiere meinen Job. Warum passiert das eigentlich hier nicht? Ehe wir schauen wollen, was so die BRD so in Syrien an Unterstützung für arabische Diktaturen, Despoten und dergleichen treibt, ehe wir zu einem Interview mit einem alternativen Internetbetreiber, einem Hoster kommen wollen und vielleicht auf die Erkenntnisse, die wir nun haben, durch unter anderem den Whistleblower Snowden, ja, wie damit umgegangen werden kann. Das wird der linke Medienspiegel im September sein. Beginnen wollen wir mit einem Artikel aus der Graswurzelrevolution vom September zu Whistleblowern allgemein und zu Auswirkungen von sogenannten Geheimnisverrat in der Vergangenheit, ehe wir schauen wollen, weshalb es keine Whistleblower gibt in der BRD. Und da wollen wir erst mit so einem informativen Artikel aus einem Internetportal, dieses nennt sich Golem für Netzprofis. Und da einen Artikel, der allerdings vom 23.06. ist, weitermacht. Und dann werden wir abschließend noch einen Artikel aus der Zeit notgedrungenerweise nehmen, vom Juli, da wir sehr wenig gefunden haben dazu, ja, weshalb es eigentlich hier keine Whistleblower gibt. Es gibt ja nur wirklich genug Fragen eigentlich, die aufgeworfen sind, die geklärt werden könnten von Leuten mit sogenannten Inside-Wissen. So zum Beispiel, gibt die Telekom komplett alle Daten weiter an den BND? Wäre doch sehr interessant und scheinbar ist es ja dafür notwendig in einem sogenannten demokratischen Staat, Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten, dasselbe öffentlich machen. Aber jetzt erstmal zu dem Artikel zu Whistleblowern aus der Graswurzelrevolution.
Vor 50 Jahren, am 7.2.1963, kam der Chefredakteur und Herausgeber des Spiegels, Rudolf Augstein, nach 103 Tagen Haft aus dem Gefängnis frei. Die Bundesregierung unter Konrad Adenauer und Franz Josef Strauß war mit dem Versuch gescheitert, durch Instrumentalisierung der Justiz ein unabhängiges und unbequemes Presseorgan mundtot zu machen. Der Spiegel hatte zuvor darüber berichtet, dass die Bundeswehr nach Ansicht der NATO nur bedingt abwehrbereit sei. Diese Enthüllung erschien der Bundesregierung als Landesverrat. Die Redaktionsräume der Hamburger Wochenzeitung waren wochenlang durch die Polizei besetzt. Aufgrund dieses prädemokratischen Verhaltens kam es in der BRD zu einer Solidarisierungswelle der kritischen Öffentlichkeit. Franz Josef Strauß musste schließlich als Verteidigungsminister zurücktreten. Die Spiegel-Affäre trug maßgeblich zur relativen Zähmung des Obrigkeitsstaates BRD bei. Vor 40 Jahren, 1973, erhielten die Washington Post und ihre zwei Journalisten Bob Woodward und Carl Bernstein den Pulitzer-Preis für Dienst an der Öffentlichkeit. Sie hatten maßgeblich zur Aufdeckung der Watergate-Affäre beigetragen, die aus einer Reihe krimineller Akte der US-Regierung von Richard Nixon bestand. Am bekanntesten die versuchte Ausspionierung der Parteizentrale der konkurrierenden Demokratischen Partei durch Abhörwanzen des Weißen Hauses. Ein FBI-Whistleblower hatte den Journalisten entscheidende Informationen zugespielt. 1974 musste Richard Nixon aufgrund der Enthüllungen der Regierungskriminalität zurücktreten. Heute, im Sommer 2013, hat sich die Welt geändert. Bradley Manning, der viele Kriegsverbrecher der USA in Afghanistan und im Irak publik machte, wird zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt, während die Mörder und Folterknechte, deren Taten er enthüllte, unbehelligt bleiben. Edward Snowden, dem wir die Einsicht verdanken, dass die Stasi-Überwachungstechnik ein Kindergeburtstag war, verglichen mit der heutigen Praxis im freien Westen, wird von den USA quasi für vogelfrei erklärt. Agenten des britischen Geheimdienstes erscheinen in den Räumen der linksliberalen Tageszeitung The Guardian und zwingen die MitarbeiterInnen, Computerfestplatten zu zerstören. The Guardian hatte sich an der Verbreitung der von Snowden öffentlich gemachten Informationen über Regierungsverbrechen beteiligt. Weder der für diesen Akt des staatlichen Vandalismus verantwortliche britische Premierminister Cameron noch der US-Präsident Obama, der die Verwandlung seines Landes in ein Überwachungsmonstrum auch noch öffentlich verteidigt, scheinen zum Rücktritt genötigt zu werden. Die von Manning geouteten Joystick-Helden, die sich am Totschießen mittelöstlicher Zivilisten aufgeilen, dürfen weiter ihrem Mordhandwerk nachgehen. Skandale sind offenbar nicht mehr, was sie mal waren. Die Whistleblower, echte Helden, wenn dieses Wort denn überhaupt einen positiven Klang haben soll, riskieren heute nicht nur gnadenlose Verfolgung durch die betroffenen Staaten, sondern auch die Folgenlosigkeit ihres Tuns. Eigentlich wären wir verpflichtet, das zu verhindern.
Whistleblower in Deutschland, Blockwarte und Denunzianten. Edward Snowden ist auf der Flucht. Mit seinen Enthüllungen ist ein hohes persönliches Risiko eingegangen, obwohl es in den USA einen im Vergleich zu Deutschland guten, etablierten Schutz von Whistleblowern gibt. Hätte Edward Snowden in Deutschland Informationen über den Geheimdienst an die Öffentlichkeit gebracht, wäre er nicht durch eine eindeutige Gesetzgebung für Whistleblower geschützt. Das wollte die Opposition vor wenigen Tagen mit einem Antrag ändern. Der wurde allerdings von der Regierungsmehrheit abgelehnt. Anders in den USA. Dort gibt es seit 1989 einen eigenen Whistleblower Protection Act, auf den sich Snowden bei seiner Verteidigung berufen könnte, oder seit 2002 den Sarbanes-Oxley Act, der insbesondere börsennotierte Unternehmen verpflichtet, Warnhinweisen nachzugehen. Demnach kann die Diskriminierung von Whistleblowern mit hohen Bußgeldern, ja sogar mit Gefängnis bestraft werden. Whistleblower stehen auch dann unter Schutz, wenn sie Rechtsbrüche durch Regierungsbehörden, Amtsmissbrauch oder Verschwendung öffentlicher Gelder publik machen. Offenbar will Snowden aber das Risiko einer Verurteilung gar nicht eingehen. Ein US-Bundesgericht hat ihn wegen Spionage und Diebstahl angeklagt und einen Haftbefehl ausgestellt. Er sitzt aktuellen Berichten zufolge gegenwärtig im Transitbereich des Moskauer Flughafens mit einem annullierten US-Pass. Ziel ungewiss. Schutz für Whistleblower in Großbritannien. In Großbritannien ist der Whistleblower-Schutz ebenfalls seit längerem etabliert. Seit 1999 gibt es den Public Interest Disclosure Act, der das Whistleblowing im öffentlichen Interesse sieht und deshalb geschützte Enthüllungen ermöglicht. Das Gesetz soll vor allem internes Whistleblowing unterstützen, also Aktivitäten in Unternehmen, Behörden, Wenn das nicht funktioniert, greifen höhere Schutzregelungen. Die Beweislast für die Missstände liegt hier überdies nicht beim Whistleblower, sondern bei der beschuldigten Organisation. Kaum Schutz in Deutschland. In Deutschland hingegen ist das persönliche Risiko eines Whistleblowers wesentlich höher. Wird er entlassen, gar wegen Verletzung von Betriebsgeheimnissen verklagt, kann er keineswegs darauf vertrauen, dass Richter sein Handeln angemessen würdigen. Denn anders als in den USA und Großbritannien gibt es in Deutschland überhaupt keinen gesetzlichen Schutz für Whistleblower. Der Gang an die Öffentlichkeit ist für viele Whistleblower auf der letzte Ausweg, um einen Missstand aufzudecken, mit hohem persönlichen Risiko verbunden. Meist haben sie lange vergeblich versucht, intern auf illegale Machenschaften oder Fehlentwicklung aufmerksam zu machen. So die Tierärztin und Stallveterinärin Margit Herbst. Sie hatte sich betriebsintern lange darum bemüht, BSE-Verdachtsmomente bei Schlachttieren gründlicher abklären zu lassen, ohne Erfolg. Als sie schließlich in Fernsehsendungen über die Gefahr berichtete, wurde sie fristlos entlassen. Ihre Kündigungsschutzklagen blieben erfolglos. Der Schlachthofbetreiber verklagte sie sogar auf Schadensersatz. Das Oberlandesgericht lehnte dies letztendlich ab, weil ihre Behauptungen wahr waren. In den USA hätte Margit Herbst möglicherweise selbst auf Schadensersatz klagen können. Grundsätzlich verpflichten Arbeitsverträge den Arbeitnehmer, Anweisungen des Arbeitgebers zu befolgen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren. Einem Arbeitgeber ist es nicht zuzumuten, mit einem Mitarbeiter weiter zusammenzuarbeiten, der sich illoyal verhält und der durch sein Verhalten den Betriebsfrieden gefährdet. Für Beamten kann die Flucht in die Öffentlichkeit oder die Erstattung einer Strafanzeige ein Dienstvergehen sein, wenn nicht außergewöhnliche Umstände wie etwa Gefahrenverzug vorliegen. Kritik vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dass es in Deutschland keine eigenen Mechanismen gibt, um Hinweise auf Missstände oder Anzeigen von Arbeitnehmern zu untersuchen, kritisierten zuletzt die Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in einem weitreichenden Urteil. In dem Fall ging es um die Altenpflegerin Birgitte Heinisch, die 2004 das Management eines Pflegeheims auf mangelhafte Zustände hingewiesen hatte. Das Management lehnte es jedoch ab, die Missstände zu beheben. Die Altenpflegerin erstattete daraufhin Anzeige bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Der Betreiber kündigte der Altenpflegerin 2005 wegen wiederholter Krankheit, ohne von der Strafanzeige zu wissen. Im anschließenden Arbeitsgerichtsprozess wurde die Anzeige bekannt, woraufhin der Betreiber eine sofortige Kündigung aussprach. Durch die Instanzen bis zum Bundesarbeitsgericht gaben alle Gerichte dem Betreiber recht. Das Bundesverfassungsgericht wies den Fall zurück. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stellte letztlich fest, dass die Strafanzeige gegen den Arbeitgeber vom Recht auf Meinungsfreiheit gedeckt war. Die Klägerin war zur Anzeige berechtigt, da sie zu den wenigen gehörte, die die Missstände erkennen konnte. Aufgrund des Loyalitätsverhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sei jedoch immer zuerst die zuständige Stelle des Arbeitgebers zu benachrichtigen. Nur als letzte Möglichkeit sei der Gang an die Öffentlichkeit berechtigt. Zudem sei das öffentliche Interesse generell weit auszulegen im Ermessen des Richters. Da die Gerichte wegen fehlender Schutzbestimmung auf allgemeine Regelungen im Arbeitsrecht und Grundsätze der Verhältnismäßigkeiten abstellen müssen, ergibt sich für die Betroffenen eine relativ große Unsicherheit. Ein wichtiges Urteil ist jedoch das des Bundesgerichtshofes von 1981 über die Berichterstattung von Günter Wallraff über die Bild-Zeitung. Wallraff befasste sich mit gewichtigen Missständen und zeige Fehlentwicklungen eines Journalismus auf, an deren Erörterung die Allgemeinheit in hohem Maße interessiert sein müsse. Bild hatte gegen Wallraff wegen Verstoß gegen Verschwiegenheitspflichten geklagt. Im Wesentlichen bestätigte auch das Bundesverfassungsgericht den Beschluss. Demnach muss sich ein Unternehmen selbst dann kritischen Tatsachenberichten stellen, wenn der Berichterstatter betriebsinterner offenbart, deren Kenntnis er sich durch Anstellung dem Unternehmen unter Verschweigen seiner Absicht und unter einem Decknamen verschafft hat. Das gilt allerdings nur für Angelegenheiten von erheblichen öffentlichen Interessen. Ob Edward Snowden daher in Deutschland bessere Aussichten als in den USA gehabt hätte, ist ungewiss. Der richterliche Vorbehalt macht es schwierig, im Einzelfall den Ausgang des Verfahrens vorherzusagen. Zweifellos könnte eine künftige Whistleblower-Gesetzgebung mehr Sicherheit schaffen. Doch ein erster Anlauf, den der ehemalige Bundesverbraucherminister Horst Seehofer nach dem Aufdecken des Gammelfleischskandals durch einen Lkw-Fahrer unternommen hatte, war im Widerstand des Arbeitgeberlagers gescheitert. Unionspolitiker hatten in der damaligen Debatte Hinweisgeber als Blockwarte und Denunzianten bezeichnet. Erst vor wenigen Tagen haben die Regierungsparteien im Bundestag sämtliche Vorschläge der Opposition für einen besseren Schutz von Whistleblowern abgelehnt. So die Internetplattform Golem.de am 23.06. in ihrem Artikel Whistleblower in Deutschland, Blockwarte und Denunzianten. Und als nächstes kommen wir zu einem Artikel aus der Zeit vom 4. Juli diesen Jahres. Dieser heißt US-Kolumne, deutsche Whistleblower, zeigt euch.
Whistleblower ja, aber nicht bei uns. Den eigenen Staat bloßzustellen, halten die Deutschen offenbar für uneinständig. Es wärmt mir das Herz, wenn die Deutschen in diesen Tagen regelrechte USA-Fans werden. Wenn sie Edward Snowden, den letzten aufrechten Ami, für seinen Mut und seine Rechtschaffenheit loben. Wir sind auch stolz auf ihn. Trotzdem frage ich mich, warum wir immer alles Tolle mit den Deutschen teilen müssen. Haben sie denn keine eigenen Whistleblower? Immerhin ahnen wir ja, dass die deutschen Geheimdienste ganz ähnliche Dinge tun wie die amerikanische NSA. Schon einen Tag nachdem herauskam, dass die NSA Telefonverbindungsdaten nach auffälligen Mustern durchsucht, zeigte sich, dass Deutschland zu diesen Daten oder zumindest zu den Ergebnissen der Spionage Zugang hat. Offenbar ist der BND aber zu faul, das eigene Volk selbst auszuhorchen. Er lässt die Amis die Drecksarbeit machen. Zahlt Deutschland eigentlich für diese Informationen oder kommt der amerikanische Steuerzahler dafür auf, sozusagen ein Spionage-Soli? Whistleblower ja, aber nicht bei uns. Das hat in Deutschland offenbar Tradition. Als Helmut Kohl 1998 mit Hinweis auf sein Ehrenwort ablehnte, die Spender der schwarzen Kassen bei der CDU zu nennen, rückte niemand mit den Fakten heraus. Oder noch früher, als 1979 der damalige BKA-Präsident Horst Herold die Daten des Einwohnermeldeamts mit denen der Stadtwerke im gesamten Raum Frankfurt verglich, um nach der RAF zu fahnden. Kein besorgter Beamter informierte die Öffentlichkeit, dass die Daten unbescholtener Bürger gesichtet werden. Hierzulande nennt man diese Prozedur Rasterfahndung. In Amerika nennen wir es Prism. Nun ist auch der ernste Vorwurf laut geworden, Amerika höre Einrichtung der Europäischen Union ab. Allerdings, laut einem amerikanischen Geheimdienstler betreiben alle Länder der westlichen Welt auf solche Weise Politik- und Wirtschaftsspionage untereinander, also auch Deutschland. Doch noch fand sich kein Whistleblower, der diese Informationen verifizieren konnte. Ein wenig übertreibe ich schon. Hin und wieder gibt es natürlich deutsche Whistleblower. Gerade neulich hat die Mitarbeiterin der Hamburger Arbeitsagentur, Inge Hannemann, auf den unmenschlichen Umgang der dortigen Mitarbeiter mit den Hartz-IV-Kunden hingewiesen und wurde dafür umgehend freigestellt. Das ist schon eine große Sache, auch wenn Ecuador sich immer noch nicht dazu geäußert hat, ob sie dort politisches Asyl bekommt oder nicht. Doch die Whistleblower, die einen ganzen Staat bloßstellen, kommen nicht aus Deutschland. Natürlich kann es sein, dass sich dieses Land einfach nicht zu Schulden kommen lässt, im Gegensatz zu den USA, Kanada, Großbritannien und höchstwahrscheinlich jedem anderen größeren Staat der Welt. Deutschland, ein Staat ohne Fehl und Tadel. Doch das kann ich mir sogar vorstellen. Ja, es wäre unnatürlich, aber möglich. Die andere Theorie, den eigenen Staat bloßzustellen, wäre unanständig. Es gibt einen Begriff dafür, Neo-Biedermeier. Sie wissen ja, was der Biedermeier war, jene Epoche, in der die deutsche Bevölkerung das Gefühl hatte, sie habe im Staat sowieso nichts zu sagen. Und so kehrten sich die Menschen stattdessen nach innen, kritisierten den Staat mit scharfen Worten unter vier Augen, übten sich ansonsten aber in Gehorsam. Das würde passen. Wenn es um Innenpolitik geht, konzentriert sich die öffentliche Kritik möglichst auf greifbare Kleinigkeiten. Ein Promi-Steuerhinterzieher hier, ein steinbrücksches Fettnäpfchen dort. Außenpolitik dagegen bietet immer ein deftiges Kritikpotenzial an den USA, an Israel, an Italien, Russland oder Großbritannien. Ländern also, in denen echt was los ist, wo die Kritik der Deutschen rein gar nichts bewirken kann. Das erklärt auch den seltsamen Spagat im NSA-Skandal. Man regt sich völlig zu Recht über die USA auf, aber dass der BND die NSA-Daten fröhlich mitbenutzt, spielt kaum eine Rolle. Der Neo-Biedermeier geht davon aus, der eigene Staat werde schon wissen, was er tut. und bewahrt seine Empörung für exotische Länder auf, die nicht wissen, was sie tun. Andererseits kommt eine Bundestagswahl auf uns zu und der NSA-Skandal ist im Gegensatz zum NSU-Skandal eine Steilvorlage für deutsche Politiker, die sich mit deutlicher und berechtigter Kritik auf der internationalen Bühne profilieren wollen, ohne tatsächlich etwas zu bewegen. Wenn ich Politiker wäre, würde ich gerade jetzt die Gelegenheit ergreifen und lautstark verlangen, dass Edward Snowden politisches Asyl in der EU gewährt wird oder mindestens, dass Berlin ihm ein Denkmal baut.
Nun kommen wir zu der Zeitung gegen den Krieg. Im Herbst gibt es dieser eine Neuausgabe. Sie wird herausgegeben. Deutschen Friedensgesellschaft ist ein Umsonstblättchen und hat zwei Artikel, die wir euch gerne vorstellen wollen. Einmal ist das Keine Waffen für die Unterdrücker des arabischen Frühlings. Den Artikel wird es gleich geben. Und jetzt erstmal wollen wir euch den Artikel Bundesregierung ist Partei im syrischen Bürgerkrieg, humanitäre Hilfe als Instrument für den Regime-Change von Heike Hensel aus der Zeitung gegen den Krieg vorstellen. Der Bürgerkrieg in Syrien hat mittlerweile mehr als 100.000 Menschen das Leben gekostet. Die humanitäre Katastrophe nimmt immer größere Ausmaße an. Geschätzte 5 Millionen Menschen, knapp ein Viertel der Bevölkerung, befinden sich in Syrien auf der Flucht. Ein Drittel gilt als notleidend und bedarf der Hilfe mit medizinischen Gütern, Lebensmitteln oder Kleidung. Die Zahlen steigen von Monat zu Monat. Bis Ende 2013 wird nach Schätzungen der UN bereits mit 6,8 Millionen Bedürftigen gerechnet. Das Gesundheitssystem, welches vor Ausbruch des gewalttätigen Konflikts 2011 gut funktionierte, ist zusammengebrochen. Während Syrien bis 2011 zum größten Teil Selbstversorger mit landwirtschaftlichen Produkten und Nahrungsmitteln war, ist die Bevölkerung Syriens nun dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen. Für dieses Leid der syrischen Bevölkerung ist nicht nur das Assad-Regime verantwortlich, sondern auch die Vielzahl bewaffneter islamistischer Rebellengruppen und ihre zahlreichen Unterstützer im Golf, in Europa und in den USA, die von Anfang an mit Waffenlieferungen politischer Parteinahme für ein Regime-Change den bewaffneten Kampf gegen Assad anheizten, statt auf eine politische Lösung unter Einschluss aller Konfliktparteien zu drängen. Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien, Lakhdar Brahimi, wurde nie ernsthaft von der internationalen Gemeinschaft unterstützt. In einem eindringlichen Appell hatten mehrere Leiter von UN-Unterorganisationen im April 2013 eine politische Lösung für die Syrien-Krise gefordert, die noch weitaus wichtiger sei als mehr Geld für dringend benötigte humanitäre Hilfe. Bisher hat die Bundesregierung knapp 200 Millionen Euro an finanziellen Mitteln für die Syrien-Krise zur Verfügung gestellt. Beim G8-Gipfel im Juni hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einen zusätzlichen, deutlichen Beitrag von über 2 Millionen Euro angekündigt. Insgesamt wurden laut G8-Schlusserklärung knapp 1,5 Milliarden US-Dollar zusätzliche Hilfen für Syrien und die Nachbarstaaten zugesagt. Der Großteil der Nothilfe wird vom Auswärtigen Amt bisher 22 Millionen Euro finanziert, dass die Hilfswerke laut einem Bericht in der FAZ seit Spätsommer 2012 in mehreren Sitzungen des gemeinsamen Koordinationsgremiums gebeten hat, in den Gebieten der Freien Syrischen Armee, FSA, tätig zu werden. Die Hilfswerke und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ohne Genehmigung der syrischen Regierung agieren, verstoßen mit jedem Transport die Grenze gegen die syrische Souveränität, was ihren Zugang zu nicht von den Rebellen kontrollierten Gebieten erheblich erschwert. Aufgrund der gerade in den von Rebellen kontrollierten Gebieten katastrophalen Sicherheitslage werden die Hilfsgüter zum großen Teil nicht von den Hilfsorganisationen selbst verteilt, sondern oft direkt an der Grenze syrischen Gruppen übergeben, welche die Verteilung organisieren. Die Bundesregierung betreibt in Syrien eine Politik der Destabilisierung des Regime-Change. Der Sturz der syrischen Regierung ist auch das formulierte Ziel der Freundesgruppe des syrischen Volkes. In diesem Sinne wurde im Februar 2012 die Arbeitsgruppe Wirtschaftlicher Wiederaufbau und Entwicklung eingerichtet, die vom Auswärtigen Amt geleitet wird. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem Aktivitäten in den Bereichen Wirtschaftspolitik und Reformen sowie Einbeziehung der Privatwirtschaft, Workshops zur Wirtschaftspolitik und Governance, Landwirtschaft und Dezentralisierung, zum Einfluss der Sanktionen auf die Übergangsprozesse und zur Anpassung des Sanktionsregimes. Seit Januar 2013 ist er Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, im türkischen Gaziantep stationiert, der mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort zusammen die Hilfe koordiniert. Aber wer sind diese Partnerinnen und Partner vor Ort? Wie die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion antwortete, arbeitet das GIZ-Büro eng mit der Association Coordination Unity, der Nationalen Koalition und der lokalen Administration Council Unit zusammen, die ihrerseits mit den Verwaltungsstrukturen vor Ort kooperieren. Die Nationale Koalition wird von vielen Rebellengruppen unterstützt, unter anderem vom Militärrat der Freien Syrischen Armee, während kurdische Vertreterinnen und Vertreter die Nationale Koalition ablehnen. Die Bundesregierung ist somit an der Schaffung einer Parallelregierung für die Zeit nach Assad aktiv beteiligt und verfolgt den Regime-Change aktiv mit dem Mittel der humanitären Hilfe. Zudem gibt die Bundesregierung in ihrer Antwort zu, dass eine bis zur Endverwendung durchgehende eigene Durchführung der Hilfsmaßnahmen durch ausländische bzw. internationale Akteure nicht gegeben ist und Informationen über die letztendliche Verteilung von Hilfsgütern damals nicht aus erster Hand vorliegen. Was die Bundesregierung als unbefriedigende Situation beklagt, bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass die humanitäre Hilfe in einer absoluten Grauzone stattfindet und Partnerinnen und Partner unterstützt, bei denen nicht gewährleistet werden kann, dass die Nothilfe vor Ort auch wirklich alle Menschen erreicht, unabhängig von ihrer Nationalität, Religion oder politischen Zugehörigkeit. Die Bundesregierung kann nicht einmal verneinen, dass die Hilfe in die Hände bewaffneter Gruppen gelangt, denn auf die genauen Fragen, wer die Partnerinnen und Partner sind, in welchen Regionen die Projekte durchgeführt werden, gibt die Bundesregierung schlichtweg keine Antwort. Laut einem Bericht ist das GIZ-Büro neben dem Wiederaufbau von Krankenhäusern und Schulen und der Wasserversorgung auch für die Vernetzung der lokalen Ebene mit der Oppositionsführung zuständig, damit die als zersplittert geltende Opposition mit der Strategie Win Hearts and Minds an Ansehen gewinnt. Hochrangige Außenpolitiker westlicher Staaten haben auch eine mögliche unmittelbare militärische Intervention von einer Einigung der Opposition abhängig gemacht, die auch im Zuge der humanitären Hilfe forciert wird. Entscheidend ist bei diesen Hilfsmaßnahmen, dass sie dezidiert in die von Aufständischen kontrollierten Gebiete fließen und somit auch parteilichen, politischen Zwecken dienen. Dies verstößt fundamental gegen das Neutralitätsgebot der humanitären Hilfe. Dass es auch anders geht, beweisen Organisationen wie Miserio oder SDRK, die unter anderem mit offiziellen Regierungs- und Verwaltungsstellen in Syrien zusammenarbeiten. Es ist nicht hinnehmbar, dass die humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit von der Bundesregierung instrumentalisiert wird für die Unterstützung der Nationalen Koalition und auch für die Freie Syrische Armee sowie andere bewaffnete Rebellengruppen. Sie heizen dadurch den Bürgerkrieg weiter an und ist mitverantwortlich für weiteres Leid der syrischen Bevölkerung. So wird mit dem Einsatz von Hilfsgeldern Millionenhöhe durch die Hintertür auch eine politische Einflussnahme für die Zeit nach Assad ausgeübt. Statt ernsthaft eine politische Lösung unter Einbeziehung aller Konfliktparteien zu unterstützen. kommen wir zu dem Artikel, wie Deutschland Diktaturen im Norden Afrikas stabilisierte und weiterhin stabilisiert. Keine Waffen für die Unterdrücker des arabischen Frühlings. Von Jürgen Gresslin. Ebenfalls aus der Zeitung Gegen den Krieg.
Der Traum vom arabischen Frühling scheint gescheitert. Die Euphorie von 2011 ist massiver Enttäuschung und Wut gewichen. Denn vielfach konnten sich die Repressoren im Maghreb, dem Nahen und Mittleren Osten, mit Kriegswaffen aus dem Ausland, maßgeblich auch aus Deutschland, an der Macht halten. So geschehen zum Beispiel in Algerien und Saudi-Arabien, wo die dortige Demokratiebewegung dank deutscher Waffenlieferungen und Lizenzvergaben weiterhin unterdrückt wird. Dagegen wird in den Umsturzländern Libyen und Ägypten, wo den Diktaturen zwar ein Ende bereitet werden konnte, heute vielfach Gewalt ausgeübt, einmal mehr gegen Regierungskritiker. Die Genehmigung des Exports von Kriegswaffen und Rüstungsgütern Made in Germany erfolgt aus vielfältiger Interessenslage, von der Sicherheitspartnerschaft über Erdöllieferungen bis hin zur Abschottung der europäischen Außengrenzen gegen Flüchtlinge. Menschenrechte in den Empfängerländern spielen de facto keine Rolle. Im Folgenden schreibe ich exemplarisch die Situation im Maghreb, dem Norden Afrikas, an den Beispielen Ägypten, Algerien und Libyen. Diese Länder stehen stellvertretend für eine rein interessensorientierte deutsche Rüstungsexportpolitik. Algerien, deutsche Waffen für das Bouteflika-Regime. Bei der langjährigen Genehmigung deutscher Kriegswaffenexporte an Algerien spielte die Menschenrechtslage in dem von Abdelaziz Bouteflika diktatorisch beherrschten Land de facto keine Rolle. Seit anderthalb Jahrzehnten sichert der algerische Staatspräsident seine Macht mit massiver Waffengewalt. Die Demokratiebewegung wird gewaltsam unterdrückt. Christen werden verfolgt. In ihren Menschenrechtsberichten verweist Amnesty International seit langem auf die dramatische Lage in diesem Land. Auch 2012 schränkte die algerische Regierung die Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit ein. Demonstrationen von Gewerkschaftern und anderen Gruppierungen wurden von staatlichen Sicherheitskräften aufgelöst, Menschenrechtsverteidiger schikaniert, Frauen vor dem Gesetz und im täglichen Leben diskriminiert. Allein in diesem Jahr wurden mindestens 153 Todesurteile verhängt. Schwere Menschenrechtsverletzungen wie das Verschwindenlassen missliebiger Kritiker in den 90er Jahren sind weiterhin nicht geahndet. Folterer bleiben straffrei. In ihrem Rüstungsexportbericht 2011 bestätigte die Bundesregierung den Export von Transportpanzern, Teilen für gepanzerte Fahrzeuge und weitere Rüstungsgüter im Wert von 217,4 Millionen Euro, eine Verelfachung gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2010. Damit rangierte das repressive Regime auf Platz 8 der wichtigsten Bestimmungsländer erteilter Einzelgenehmigungen für deutsche Waffentransfers. Dass diese Praxis der Förderung von Rüstungsexport lediglich einen Zwischenschritt darstellt, belegt die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken. Darin wird der anstehende Export von 1200 Radpanzern des Typs Fuchs zur Bekämpfung von Terrorismus und zur Sicherung von Grenzen bestätigt. Die für Algerien bestimmten MEKO-Fregatten sollen unter anderem der Flugabwehr und der Bekämpfung von Überwasserfahrzeugen dienen. Zum anstehenden Export von 7 Hubschraubern verweigerte die Bundesregierung jegliche Auskunft. Schlimmer noch, unter Missachtung der eklatanten Menschenrechtsverletzungen genehmigte die Bundesregierung zukünftige Rüstungsgeschäfte mit dem Regime Bouteflika im Volumen von 10 Milliarden Euro bis zum Jahr 2021. Damit wird Algerien unter die Top 5 der deutschen Empfängerländer von Kriegswaffen katapultiert. Libyen. Alle drei Kriegsparteien setzen deutsche Waffen ein. Dass sich am 1. September 1969 mit Muammar el-Gaddafi ein Diktator in Libyen an die Macht geputscht hatte, ignorierte der Rat der Europäischen Union. Am 11. Oktober 2004 wurde das Waffenembargo aufgehoben und der libysche Diktator weltweit wieder salonfähig gemacht. Deutschland zählte zu den Ländern, die sich die neue Situation zunutze machten, auch beim Export von Waffen und Rüstungsgütern, mit denen der Gaddafi-Clan an der Macht stabilisiert wurde. So genehmigte die Große Koalition unter Führung von Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier im Zeitraum von 2005 bis 2009 unter anderem den Export militärischer Geländewagen von Hubschraubern, Gefechtsfeld, Radaranlagen und Kommunikationsausrüstung. Noch 2010 gestattete die CDU-CSU-FDP geführte Bundesregierung die Ausfuhr von Gefechtsfeldüberwachungsradar, Geländewagen mit Sonderschutz und Teilen für Spähfahrzeuge sowie Geländefahrzeuge im Gesamtwert von 6,1 Millionen Euro an Libyen. Erst mit dem UN-Waffenembargo vom 26. Februar 2011 wurden die Waffentransfers an das diktatorische Regime eingestellt. Da allerdings war es schon zu spät, denn im Libyen-Krieg 2011 konnten alle drei Konfliktparteien auf deutsche Waffen zurückgreifen, sogar auf solche aus demselben Unternehmungsverbund wie das Beispiel der deutsch-französischen Waffenschmiede MBDA im Sitz im bayerischen Schrobenhausen und ihres mit 37,5 führenden Anteilseigners EADS belegt. Die libyschen Regierungstruppen waren direkt und die Rebellen über Katar mit Milan-Raketen beliefert wurden. Zudem bombte die NATO mit EADS, Eurofightern und Tornados. EADS hatten in der Gaddafi-Ära in Tripolis sogar eine eigene Konzernrepräsentanz mit 5 Mitarbeitern unterhalten. Dies belegt, wie eng die Geschäftsbeziehungen mit dem diktatorischen Regime vor Ausbruch des Krieges waren. Erst mit dem UN-Waffenembargo musste die Arbeit dort eingestellt werden. Gaddafis Militärs nutzten zudem im Krieg Sattelzugmaschinen des Typs Ektros zum Panzertransport, die 2009-2010 von Mercedes Military geliefert worden waren. Zu diesem Zeitpunkt war der Daimler-Konzern führender EADS-Anteilseigner. Krieg ist gut fürs Geschäft, auch der deutschen Rüstungsindustrie. Ägypten, langjährige Diktatorenhilfe unter anderem mit G36-Gewehren. Während die gewaltsamen Auseinandersetzungen in Ägypten nach dem Sturz der im Übrigen demokratisch gewählten Partei der Muslimbrüder im August 2013 weiter eskalierten und aber Hunderte von Toten zu beklagen waren, gelangte die Kanzlerin Merkel zu der bemerkenswerten Erkenntnis, die Lage am Nil sei außerordentlich brisant und drohte, Rüstungsexporte an Ägypten erstmal auf Eis zu legen. Im Klartext, der Waffenhandel wird nur ausgesetzt, keinesfalls final gestoppt. Erklärungen, wie diese wirken, zumal ein Monat vor einer Bundestagswahl, wie blanker Populismus. Traditionell wurden die Militär- und Polizeikräfte Ägyptens mit deutschen Kriegswaffen und Rüstungsgütern hochgerüstet, in der Ära des Diktators Mubarak, wie im Übrigen auch danach. Genau das hätte nicht geschehen dürfen. Schließlich war in Ägypten seit 1981 die Notstandsgesetzgebung ununterbrochen in Kraft, die Menschenrechtslage katastrophal. Dennoch genehmigte die Bundesregierung Kriegswaffenexporte an die Diktatur im Werte von 33,6 Millionen Euro 2008, 77,5 Millionen Euro 2009 und 21 Millionen Euro 2010. Menschenrechtsverletzungen wurden von den Mubarak-Sicherheitskräften unter anderem mit in Ägypten gefertigten Fahrtpanzern begangen. Diese basieren auf dem deutschen Modell TH von Thyssen-Henschel, heute Rheinmetall, mit einem Mercedes-Motor. Diese Panzer wurden gegen die Demokratiebewegung eingesetzt, wie der Journalist Hauke Friedrich in der Zeit dokumentierte. Geliefert wurden vor allem auch Kleinwaffen wie MP5-Maschinenpistolen und G36-Gewehre von Heckler und Koch. Letztere wurden illegal nach Libyen weiterverfrachtet, wo sie im dortigen Krieg zum Einsatz kamen. Die Heckler und Koch-Geschäftsführung wusch ihre Hände in Unschuld. Die G36 seien einer Kriegswaffenlieferung nach Ägypten zuzuordnen. Heckler und Koch hat die G36 Sturmgewehre also nicht illegal an die Schergen des libyschen Diktators Gaddafi geliefert, sondern legal an die des ägyptischen Diktators Mubarak. Wahrung von Menschenrechten? Nein, danke. Im Februar 2011 war der Diktator nach landesweiten Protesten zurückgetreten. Im Juni 2012 wurde er zu lebenslanger Haft verurteilt. Die neue Regierung der Muslimbruderschaft konnte dank der Einzelausfuhrgenehmigungen der Bundesregierung 2011 Kriegswaffen und Rüstungsgüter im Wert von 74,2 Millionen Euro erhalten, darunter Teile für Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Kommunikationsausrüstung. Boomender Waffenhandel mit muslimischen Despoten. Der Boom deutscher Waffenexporte in den Norden Afrikas wird noch übertroffen von den Rüstungslieferungen Deutschlands an Potentaten im Nahen und Mittleren Osten. So wurde der Genehmigungswert deutscher Waffentransfers in die Golfregion innerhalb eines Jahres von 570 Millionen Euro 2011 auf 1,42 Milliarden Euro 2012 mehr als verdoppelt. Auch die aktuellen Ausfuhrgenehmigungen für 2013 sprechen eine klare Sprache. Allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres genehmigte die Bundesregierung Rüstungsausfuhren in die 6 Staaten des Golfkooperationsrates im Wert von knapp 817 Millionen Euro. Angesichts dieser dramatischen Steigerungsrate steht zu befürchten, dass Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate 2013 als neues Rekordjahr ihrer jeweiligen Rüstungsimporte aus Deutschland verbuchen werden. Dabei zeichnet sich eine Verschiebung ab. Rangierte in den vergangenen Jahren das saudisch repressive Herrscherhaus auf Platz 1 der Empfängerländer in der Golfregion, so stabilisieren mittlerweile deutsche Rüstungskonzerne vor allem Katar mit Lieferungen von Kampfpanzern und Panzerhaubitzen. Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien wie in Katar ist katastrophal. Fazit: Nirgendwo ist die Heuchelei größer als beim staatlich legitimierten und legalisierten Waffenhandel. In der Ära Rot-Grün propagierten Bundeskanzler Gerhard Schröder und Vizekanzler Joschka Fischer Menschenrechte und winkten im geheim tagenden Bundessicherheitsrat zugleich Waffenexporte an die Despoten im Maghreb, dem Nahen und Mittleren Osten hemmungslos durch. Heute genehmigen Angela Merkel und Philipp Rösler das Geschäft mit dem Tod zum Wohle der Rüstungsindustrie. Zynischer noch als ihre Vorgänger, denn während die Widerständler des arabischen Frühlings ihr Leben im Einsatz für Frieden und Freiheit aufs Spiel setzten und vielfach verloren, sprachen ihnen Merkel und Rösler Mut zu. Zeitgleich genehmigten sie in Milliardenvolumen Rüstungstransfers an eben die Diktatoren, die den arabischen Frühling auch mit deutschen Waffen zusammenschossen. In keinem anderen Politikbereich klaffen Anspruch und Wirklichkeit weiter auseinander als beim folgenschwersten, weil tödlichsten Bereich der deutschen Politik, dem Rüstungsexport. Im Bundestagswahljahr 2013 gilt nur eine Wahrheit, nicht die der Versprechungen vor der Wahl, sondern einzig die der real umgesetzten Rüstungsexportkontrollpolitik der neuen Bundesregierung. Denn diese hat im Sinne der Waffenschmieden, EADS, Rheinmetall, Krauss, Maffei, Wegemann, ThyssenKrupp, Diehl und Heckler & Koch bislang bestens funktioniert. Die Kampagne Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel ruft die Wählerinnen und Wähler deshalb dazu auf, die Wahlprüfsteine Rüstungsexporte abwählen zur Grundlage der eigenen Stimmabgabe zu machen und aktiv gegen Waffenhandel einzutreten. Von der Bundesregierung fordert die Aufschrei-Kampagne den sofortigen und endgültigen Stopp aller Waffenexporte an die Repressoren des arabischen Frühlings.
Nun kommen wir zu unserem letzten Artikel aus der Analyse und Kritik von Mitte August und dieser heißt, wir sind gut beraten, unser Verhalten anzupassen.
Yahoo-Mail-Adresse, Skype-Account und die Cloud bei Dropbox. Inzwischen wird vielen bei diesen Gedanken mulmig angesichts der Enthüllung über technische Möglichkeiten der Geheimdienste, die wir Edward Snowden zu verdanken haben. Doch es gibt Alternativen. Eines ist das Berliner Internetprojekt SO36.net. Wir sprachen mit Christoph Kuchenbuch, der seit Jahren bei dem nicht kommerziellen Projekt mitarbeitet. Kommen wir, wenn wir über die durch Edward Snowden bekannt gewordenen Dimensionen der Überwachung reden, nicht unweigerlich recht schnell ins Reich der Spekulation?
Grundsätzlich müssen Nutzer und Nutzerinnen digitaler Medien davon ausgehen, dass die von ihnen produzierten Daten, welcher Art auch immer, potenziell gefährdet sind, abgehört, mitgelesen bzw. ausgewertet zu werden. Das ist keine neue Erkenntnis. Edward Snowden ist es aber zu verdanken, dass das Thema, zumindest momentan, medial hohe Wellen schlägt. Insofern ist es eigentlich egal, im Detail zu wissen, welche E-Mails es an der NSA oder welchem Dienst auch immer vorbeigeschafft haben. Es geht um etwas anderes. Wir müssen die Gelegenheit nutzen, damit eine größere Zahl von Nutzern ihr Verhalten ändert und sensibler mit ihren eigenen und auch den Daten anderer umgeht.
Habt ihr aus den bekannt gewordenen Enthüllungen neue Einblicke in technische Details gewonnen?
Die technischen Möglichkeiten sind hinlänglich bekannt. Wenn man die Fachpresse und Produktportfolios der Netzhersteller ansieht, weiß man, dass es kein Problem mehr ist, den Internetverkehr eines gesamten Landes zu beobachten. Der Skandal ist die Dimension der Datenmengen, die gespeichert, überwacht und ausgewertet werden. Hinweise darauf wurden bisher als verschwörungstheoretisch abgetan, haben sich jetzt aber bestätigt. Aus unserer Sicht ist insbesondere das globale Ausmaß neu.
Wer Google, Yahoo, Dropbox oder Skype nutzt, muss damit rechnen, dass Sicherheitsbehörden direkten Zugriff auf seine Daten erhalten. Kann man dem entkommen?
Wir können sicher nicht verhindern, dass unsere Daten abgefangen und mitgelesen werden. Wir können aber eine ganze Menge tun, dies zu erschweren bzw. die Inhalte zu schützen. Darunter fällt natürlich insbesondere US-Dienste wie Facebook, Dropbox, Google und Co. zu meiden. Allerdings beteiligen sich ja auch Hersteller von Software und Betriebssystemen an der Ausspähung. Das bedeutet potenziell, dass die Nutzung solcher Produkte mit dem vollständigen Verlust über die Kontrolle der eigenen Daten einhergeht. Quelloffene Programme und Betriebssysteme, also Open-Source-Lösungen, bieten an dieser Stelle schon deutlich mehr Sicherheit. Zum einen ist man nicht von bestimmten Herstellerfirmen abhängig, zum anderen und vor allem sind diese Programme überprüfbar.
Und was heißt das für die Nutzerinnen und Nutzer?
Die Verwendung von Linux ist sicher eine gute Alternative. Das Betriebssystem selbst, also der Kernel, ist quelloffen und auch für fast alle gängigen Anwendungsgebiete, Text- und Bildbearbeitung, E-Mail-Clients, Browser, Chat, Video und Musikplayer liefern die verschiedenen Linux-Distributionen wie etwa Ubuntu quelloffene Programme. Und mittlerweile ist die Installation von Linux und Open-Source-Software oft einfacher und schneller als etwa bei den von Bill Gates vertriebenen Produkten.
Die eine Seite ist die staatliche Überwachung, die andere die Datensammelwut privater Unternehmen im Internet. Wie kann man sich davor schützen?
Ob staatliche Überwachung oder kommerzielle Weiternutzung, in jedem Fall ist es angesagt, mit der Preisgabe von Daten sparsam umzugehen. Man muss sich klar machen, dass Daten, sind sie einmal digitalisiert und im Umlauf, nur sehr schwer wieder vernichtet werden können. Wir von SO36.net empfehlen dringend die Nutzung von Anonymisierungs- und Verschlüsselungssoftware, insbesondere dann, wenn Daten den Weg über das Internet nehmen. Eine gute Möglichkeit, etwa die Inhalte von E-Mails zu schützen, ist die Verwendung von GNU-PGP und PGP. Die Benutzung des Tor-Netzwerkes zur Anonymisierung von Meta-Verbindungsdaten, etwa für Webbrowsing, E-Mail oder auch Chat, die Verwendung sogenannter Anti-Tracking-Plugins für Browser, die verhindern, dass das Nutzerverhalten aufgezeichnet wird, die Wahl einer Suchmaschine, die keine oder wenige Metadaten aufzeichnet, all das ist geeignet, um digitale Spuren im Netz zu vermeiden oder zu verwischen.
Wenn es hart auf hart kommt, welche Vorteile hat es, Dienste bei euch zu nutzen?
Im Fall der Ausspähung durch das NSA-Projekt PRISM sind auch wir machtlos. Wir wissen nicht, was auch nur einen Meter hinter der Wand passiert, durch die das Kabel zu unserem System geht. Deshalb raten wir unseren Nutzern ja auch dringend, sich um die Sicherheit ihrer Daten in oben beschriebenen Sinne selbst zu kümmern.
Jetzt klingst du wie der Bundesinnenminister, der die Bürger dazu aufgefordert hat, selbst mehr für den Schutz ihrer Daten zu tun. Liegt das wirklich nur in der individuellen Verantwortung oder muss man nicht auch über kollektive Lösungen nachdenken?
Wir sehen uns als Teil eines kollektiven Prozesses und stellen Infrastruktur und andere Voraussetzungen zur Verfügung. Wir sind ein vollständig nicht kommerzielles Projekt und finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Insofern sind wir von niemandem abhängig und niemandem verpflichtet. Mit dem für unsere Nutzer schönen Nebeneffekt, dass unsere Dienste alle werbefrei liefern.
Werbefreiheit, okay, aber das kann nicht alles sein. Warum sollte ich euch als Infrastruktur nutzen?
Zum Beispiel, weil nur wir allein Zugriff auf unser System haben. Wir wissen, was dort läuft, denn wir selbst haben die Systeme, unter anderem mit besonderem Augenmerk auf Datensicherheit installiert. Dabei geht es etwa um die Verschlüsselung von Datenspeicher, aber auch um die Tatsache, dass wir unsere E-Mail-Dienste unseren Usern nur über verschlüsselte Protokolle zur Verfügung stellen oder verschlüsselte Mailinglisten anbieten.
Und wo stoßt ihr an Grenzen?
Sicherlich stoßen wir bei Sabotage, etwa durch DDoS-Attacken, bei Domainsperrungen oder auch Beschlagnahme an Grenzen. Da ist es wichtig, dass es viele Technikprojekte wie uns gibt und wir so für eine gewisse Redundanz sorgen. Auch das ist Teil eines kollektiven Ansatzes.
Was meinst du damit?
Die Tech-Projekte sind weltweit eng vernetzt und es gibt eine sehr ausgeprägte Solidarität bei technischen Problemen oder staatlicher Repression. Eine gewisse Gefahr sehen wir aber in dem Aspekt der Popularität oder User-Akzeptanz. Es gibt einige Projekte, deren Auswahl die Szene nicht mehr ohne weitere schultern könnte. Ein Beispiel dafür wären unsere Freunde von RiseUp.net. RiseUp ist ein großes und sehr bekanntes Projekt, das durch Förderung und Spenden sehr professionell arbeitet. Durch die Bekanntheit legen sich immer mehr Leute dort E-Mail-Adressen zu und es entsteht ein gewisser Cluster. Wir sollten aufpassen, dass wir in der Wahl unserer Dienste auf Vielfalt achten. Insofern auch ein Tipp, sich einfach mal umzuschauen, was es noch so für Projekte gibt.
Immer wieder ist zu lesen, dass man lieber auf Internetdienste zurückgreifen soll, die in Europa beheimatet sind.
Weil es in Europa funktionierende Kontrollmechanismen gibt? Ich glaube, den Zahn hat man uns gerade gezogen. Wir sind gut beraten, unser Verhalten der Tatsache anzupassen, dass sämtliche Systeme, über die wir nicht die Kontrolle haben, als unsicher zu betrachten sind. Und im Zweifel sind es alle. Das soll jetzt nicht heißen, den Stecker zu ziehen, aber man muss eben einen sensiblen Umgang mit den Daten pflegen und sich der Mittel bedienen, die eine Überwachung zumindest erschweren.
Aber müsste man in der aktuellen Situation nicht nur eine technische Infrastruktur stellen, sondern zusammen mit anderen aktiv daran arbeiten, dass kollektive Lösungen und Alternativen entwickelt werden? Wie schafft man es zum Beispiel, dass die dezentral ausgelegte Facebook-Alternative Diaspora auch angenommen wird?
Diese Frage beschäftigt die Tech-Szene schon seit Jahren und wir haben bisher keine Antwort gefunden. Damit Produkte wie Facebook, Google Mail, Skype oder Dropbox so wahnsinnig gut benutzbar werden, fließen hunderte Personenjahre Arbeit in die Software, die anschließend vermeintlich kostenlos zu benutzen ist. Dem hat eine Szene, die nahezu ausschließlich aus ehrenamtlichen Entwicklern und Administratoren besteht, schlicht nichts entgegenzusetzen. Klar versuchen wir besser zu werden. Gerade eben erst haben wir unser Webmail-System so umgestellt, dass es Google Mail sehr nahe kommt. Allerdings können wir immer noch nicht so viel Speicherplatz wie Google bieten. Eventuell könnten Ansätze wie Crowdfunding oder staatliche Subventionen auch dazu dienen, alternative Systeme zu entwickeln. Dass diese Systeme aber ernsthaft mit den Großen konkurrieren können, wage ich auf absehbare Zeit zu bezweifeln.
Das war der linke Medienspiegel im September. Ihr könnt online nochmal nachschauen unter medienspiegel.blogspot.de. Tschö.
Miss you, my miss. Drink me, juice me. Juice me. Tag.